Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Wie können 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben und satt werden, ohne gleichzeitig Raubbau an der Natur zu betreiben und ihre eigene Lebensgrundlage zu vernichten? Dieser Frage geht der Biophysiker Ulrich Eberl nach. Und seine Antwort heißt: Wissenschaft ist die Lösung. Sein Buch über die Überlebensformel stellen wir Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck: die Lebenserinnerungen des 100-jährigen Journalisten Rolf Zick. Notizen aus Taiwan, geschrieben von der Sinologin Alice Grünfelder. Die Schriftstellerin Nora Bussong hat ein Buch über ihre Generation geschrieben, die etwa 40-Jährigen. Es heißt »Die Geschmeidigen«. Und schließlich besprechen wir ein französisches Buch. Autor ist der Demograf und Historiker Hervé Le Bras. Und er zeigt, dass rechtspopulistische und fremdenfeindliche Parteien ausgerechnet dort erfolgreich sind, wo es kaum Einwanderer und Flüchtlinge gibt. Die Menschen sind dazu in der Lage, sich selbst auszurotten, zumindest wenn sie so weitermachen wie in den vergangenen 100 Jahren mit Klimawandel, Artensterben, dem Müll in den Meeren. Dabei gäbe es Mittel und Wege, das Ruder noch herumzureißen. Davon handelt das Buch des Biophysikers Ulrich Eberl, der auch schon für Daimler und Siemens gearbeitet hat. Er hat wissenschaftliche und technologische Lösungsstrategien für die globalen Krisen unserer Zeit zusammengetragen. Darin steckt eine große Portion Zuversicht. Und das klingt auch schon im Titel an. Unsere Überlebensformel heißt das Buch, das Ralf Gerstenberg jetzt vorstellt.
Dass die Menschheit vor allem in den Industriestaaten über ihre Verhältnisse lebt und kaum Zeit bleibt, um den Klimawandel zu stoppen, hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch was kann man tun, um den Raubbau an der Natur einzudämmen und die Lebensgrundlage für kommende Generationen zu erhalten? Ulrich Eberl sieht die Krise durchaus als Chance. Der rasante wissenschaftlich-technische Fortschritt der letzten Jahre und Jahrzehnte mache ihn zuversichtlich, dass die Menschheit das Ruder noch einmal herumreißen könne, bekennt der Autor.
Denn gerade jetzt ballen sich nicht nur die Unwetter zusammen, sondern es häufen sich auch die Durchbrüche. Bei mRNA-Impfstoffen gegen die Corona-Pandemie, in der synthetischen Biologie, bei lernenden Maschinen, Neurochips und Quantencomputern. Kurz, die 2020er Jahre könnten das goldene Jahrzehnt des technologischen Wandels werden.
Bei all dem sei es jedoch die größte Herausforderung, Widerstände zu überwinden und die Menschen für den technischen Wandel zu gewinnen. Dazu will Eberl einen Beitrag leisten, Zusammenhänge herausarbeiten und die Hebel für die wichtigsten Weichenstellungen identifizieren, wie er schreibt. Plakativ und pathetisch ausgedrückt, gehe es um nicht mehr und nicht weniger als um unsere Zukunftsformel. Weniger pathetisch und plakativ geht es zunächst um den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Hier setzt der Buchautor und Zukunftsforscher neben Wind und Sonne vor allem auf grünen Wasserstoff, der nicht nur als Speichermedium für Ökoenergie attraktiv ist, sondern sich auch zur Umwandlung von CO2 in klimafreundliche Treibstoffe eignet. Fachleute, so Eberl, bezeichneten ihn gar als Champagner der Energiewende.
Wie Champagner sollte man ihn nur zu besonderen Gelegenheiten konsumieren, denn es wird immer kostengünstiger sein, elektrischen Strom direkt zu verwenden, als den Strom aus Wasserstoff. Der Grund ist einfach. Wird Ökostrom in Wasserstoff umgewandelt und der dann wieder zurück in Strom, geht selbst unter optimalen Bedingungen die Hälfte der Energie verloren. Doch andererseits ist eine kostspielige Umwandlung immer noch besser, als wenn der Strom gar nicht gespeichert werden kann oder man Windräder aus dem Wind drehen muss, weil niemand den gerade erzeugten Strom abnehmen kann.
Insgesamt 9 Krisen macht Ulrich Eberl aus, in denen wir uns gegenwärtig befinden. Neben der Energieversorgung sind Mobilität, Urbanität, Konsum, Artensterben, Landwirtschaft, Krankheiten, Intelligenz und Wandel Teilbereiche einer großen globalen Gesamtkrise, in der alles mit allem zusammenhängt. Jeder dieser Teilkrisen widmet Eberl ein Kapitel in seinem Buch. Zunächst beschreibt er jeweils den Status quo mit den Auswirkungen auf Natur und Umwelt, dann die Möglichkeiten technischer Innovationen, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Im Mobilitätskapitel ist es das Elektroauto, in dem der ehemalige Daimler-Benz-Mitarbeiter die Zukunft sieht. Dabei tritt er dem Vorurteil entgegen, dass die CO2-Bilanz eines E-Autos, bezieht man die Emissionen des Produktionsprozesses mit ein, derzeit kaum besser ist als die eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Schon heute, mit dem üblichen Energie- und Strommix, verursache ein Elektroauto ca. 2/3 weniger Treibhausgase als ein Verbrenner mit einer Fahrleistung von 250.000 Kilometern, bemerkt Ulrich Eberl.
Je mehr erneuerbare Energien künftig zur Verfügung stehen, desto deutlicher gewinnt das E-Auto, denn dann wird nicht nur der Betrieb CO2-frei. Gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren würden künftige E-Autos 90% weniger Treibhausgase verursachen. Und noch positiver wird die Bilanz, wenn ihre ausgedienten Batterien ein Second Life erleben. So gehen Experten davon aus, dass Fahrzeugbatterien, die 20% oder 30% ihrer Kapazität eingebüßt haben, mindestens noch ein weiteres Jahrzehnt als Stromspeicher für Solaranlagen dienen können.
Auch bei der Massentierhaltung sieht Eberl Handlungsbedarf. Die Methanemission der etwa 1,4 Milliarden Rinder weltweit könnte um 80% reduziert werden, wenn man den Tieren täglich nur 80 Gramm einer Rotalge ins Futter mischen würde. Doch warum ist es trotz eindeutiger Befunde, einer weltweiten Klimabewegung und technologischer Fortschritte so schwer, schnelle und wirksame Maßnahmen gegen Klimawandel und Umweltzerstörung tatsächlich durchzusetzen? Ulrich Eberl verweist in diesem Zusammenhang auf eine internationale Studie, in der Wissenschaftler soziale Kippmechanismen ausgemacht haben, die eine Wende beim Klimaschutz bringen könnten.
Am längsten, sagen sie, dauert der Wandel von Werten und Normen. Hier müsse man mit 30 bis 40 Jahren rechnen, bis eine Mehrheit der Menschen das Verfeuern von Kohle, Öl und Gas als ebenso unmoralisch ansehen würde, wie heute das Rauchen im Restaurant. Das ist eine Generationenfrage.
Zukunft sei nichts, was einfach passiert, sie werde gemacht, von uns allen, appelliert Ulrich Eberl am Ende seines Buches an seine Leser. Darin zeigt er, was möglich wäre, wenn technisches und wissenschaftliches Know-how konsequent im Sinne von mehr Nachhaltigkeit, Gesundheit und Umweltschutz genutzt werden würden. Manchmal, wie im Kapitel über Smart Cars und Flugtaxis, gewinnt die Technikbegeisterung des promovierten Biophysikers ein wenig die Oberhand. Doch insgesamt bietet sein Buch einen kenntnisreichen Einblick in Technologien und Forschungsgebiete, die im Zusammenspiel mit einer bewussteren und solidarischeren Lebensweise künftigen Generationen nicht nur das Überleben, sondern eine lebenswerte Zukunft sichern könnten.
Ralf Gerstenberg besprach Ulrich Eberl, unsere Überlebensformel, 9 globale Krisen und die Lösungen der Wissenschaft. 416 Seiten sind bei Piper erschienen und kosten 24 Euro. Der Autor des Buches, das wir Ihnen als nächstes vorstellen, ist 100 Jahre alt. Rolf Zick war sein Leben lang Journalist, ein Kenner der niedersächsischen Landespolitik. Er sah Ministerpräsidenten kommen und gehen, war Chef der Landespressekonferenz in Hannover. Jetzt hat er seine Memoiren geschrieben. Es ist auch ein Buch über Journalismus im Nachkriegsdeutschland. Der letzte Zeitzeuge heißt der Titel. Unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau hat das Buch gelesen und den 100-jährigen Autor zum Interview besucht.
Eigentlich habe er Lehrer werden wollen, so wie fast alle in seiner Familie, schreibt Rolf Zick über seinen Werdegang. Doch als knapp 30-Jähriger scheiterte er, nach Kriegsdienst und sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, an der Aufnahmeprüfung in Göttingen. Bei der einzigen Zeitung in der Universitätsstadt wurden Journalisten gesucht. Zick bewarb sich und war bald zuständig für den Landkreis.
Und da bin ich dann mit dem Zeitungswagen mitgefahren, morgens um 6 bis an den Rand des Landkreises und bin dann zu Fuß von Dorf zu Dorf marschiert und habe in jedem Dorf gefragt, bei dem Bürgermeister, bei dem Pastor, bei dem Gemeinderektor oder bei dem Schlachter oder in der Kneipe, was gibt es Neues bei euch? Die haben mich angeguckt, als wenn ich vor anderen Stern käme, denn die kannten doch gar keine freie Presse oder sowas Ähnliches. Ich will auch nichts verkaufen, habe ich gesagt. Ich möchte nur wissen, was ihr hier jetzt nach dem Kriege eigentlich macht. Und da bin ich also zu Fuß marschiert von Dorf zu Dorf, im Sommer bei brütender Hitze und im Winter bei Schnee und Eis und Sturm und Kälte. Immer zu Fuß. Das waren so etwa 25, 30 Kilometer. Und das jeden zweiten Tag.
Denn Zeitungen erschienen damals wegen Materialmangels nicht täglich. Zick stieg in Göttingen auf und erhielt 1960 die Chance, als Chef vom Dienst eines landespolitischen Pressedienstes nach Hannover zu wechseln. Sein Chefredakteur schickte ihn in Vertretung zu einem Doppelkopfabend mit dem ersten niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf. Der habe bei Presse und Politik hierarchisch eingeteilt in diejenigen, die zu Pferde unterwegs waren und diejenigen zu Fuß. Erinnert sich Zick.
Nach dem Essen wurden dann die Tische, vier Tische zurechtgerückt. Dann wurde nach vier Spielen gewechselt. Ich glaube, ich habe den Abend wohl 2-3 Mal auch mit dem Ministerpräsidenten zusammen am Tisch gesessen, weil ich nun ein Neuling war, hatte ich besondere Aufmerksamkeit. Es wurde kräftig zugelangt, der Dornkart floss in Strömen und morgens so gegen, ich glaube, es war so 3:30 war das dann vorbei und als wir uns verabschiedet haben, habe ich dann beim Ministerpräsidenten meinen Diener gemacht und da sagte der Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf zu mir, so junger Mann, jetzt zu Pferde.
Die vom Landesvater erteilte Akzeptanz, eine von vielen Anekdoten aus Zicks Buch, die Einblicke ermöglichen in einen heute kaum noch vorstellbaren Umgang zwischen Politikern und Pressevertretern. Zick beschreibt seine Erinnerungen an die sämtlich männlichen Ministerpräsidenten Niedersachsens und die politischen Entwicklungen, die es im Nachkriegsniedersachsen gab, oft mit Auswirkungen auf die Bundespolitik, was auch aufschlussreich ist für Lesende ohne direkten Bezug zum Bundesland. 1967 zog zum ersten Mal die zuvor in Hannover gegründete NPD in den Landtag ein und als 1976 der CDU-Politiker Ernst Albrecht Ministerpräsident einer Minderheitsregierung wurde, war das eine bundesweite Premiere und eine politische Sensation. Zuvor hatten gleich zwei SPD-Kandidaten nicht die notwendigen Stimmen der sozialliberalen Koalition erhalten. Wer wissen will, wo das Misstrauen herstammt, das in der niedersächsischen Landespolitik teilweise noch heute zu spüren ist, ist bei Rolf Zick richtig. Alle 11 Ministerpräsidenten hat er kennengelernt, über alle geschrieben. Und wenn Zick schreibt, er habe in seinen journalistischen Berichten immer die notwendige Distanz bewahrt, sind in seinem Buch doch die Sympathien für einige, etwa für Ernst Albrecht, deutlich lesbar. Weniger Sympathien hat Zick für Gerhard Schröder. Dessen Aufstieg vollzog sich zum Ende von Rolf Zicks journalistischer Karriere als direkter Berichterstatter. Als, Zitat, Bild-Bams Glotze Schröder 1990 Ministerpräsident einer rot-grünen Regierung wurde, habe sich der Umgang mit der Landespressekonferenz geändert.
Dann wurden die Pressereferenten ausgewählt nach Parteibuch und waren die Vertrauten und die Propagandisten ihrer jeweiligen Minister. Und das war eine ganz schlimme Sache, aber es war nun mal so, dass die also keine Informationen mehr geben wollten und Anträge stellten, ja, wir brauchen doch die Landespressekonferenz nun höchstens noch einmal in der Woche und sowas Ähnliches. Und da habe ich gesagt, nee, Freunde, seit Jahr und Tag machen wir jeden Montag, Mittwoch und Freitag unsere Landespressekonferenz. Und dabei bleibt das.
Tage übrigens, die ausgewählt wurden, weil die Zeitungen eben in der Nachkriegszeit nur dreimal pro Woche erschienen. Rolf Zicks Buch ist auch seine Geschichte der Landespressekonferenz Niedersachsens, deren Ehrenvorsitzender er ist. Die erste deutsche Landespressekonferenz, die nach dem Krieg gegründet wurde und in der sich in der Regel weiterhin dreimal pro Woche Regierungsmitglieder oder deren SprecherInnen der Presse stellen. Zick beschreibt, dass es informativ teilweise hochspannend. Mit Analysen und Interpretationen hält er sich zurück, Fußnoten gibt es keine. Zick schreibt weitestgehend aus seiner Erinnerung und so weist das Buch auch einige Schwächen auf. Wenn Zick etwa vom Verbot der DKP schreibt, die sich bekanntlich erst als Nachfolgepartei der tatsächlich verbotenen KPD gründete. Auch Zicks Wortwahl irritiert bisweilen, wenn er etwa Frauen als, Zitat, Persönchen bezeichnet oder wenn er von einer, Zitat, Ausreise Hannah Arendts schreibt, die bekanntlich unter Lebensgefahr vor den Nazis fliehen musste. Nach ihr hat die Stadt Hannover 2015 den Platz vor dem Landtag benannt, nachdem die Rolle von Hinrich Wilhelm Kopf während der deutschen Besetzung Polens durch die Dissertation der Göttinger Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwich bekannt geworden war. Kopf hatte sich demnach an jüdischem Vermögen bereichert, war als Namensgeber des Platzes nicht mehr tragbar. Die Umbenennung betrachtet Rolf Zick mit der Distanz, mit der er in den vergangenen 30 Jahren die niedersächsische Politik verfolgt hat, als Autor Bücher unter anderem über die CDU und den FDP-Politiker Walter Hirche geschrieben hat. Und auch über seine Erfahrungen zur Zeit des Nationalsozialismus, um die sich im vergangenen Jahr eine Debatte entwickelt hatte. Der Historiker Christian Alexander Weltner hatte im Bundesarchiv zwei Karteikarten in der Orts- und Gauleiterkartei der NSDAP gefunden, mit Rolf Zicks Namen. Zick selbst streitet eine Mitgliedschaft ab.
Ich bin nie in einer Partei gewesen. Ich habe auch nie ein Parteibuch gehabt. Ich habe auch nie einen Beitrag bezahlt. Ich war doch in Uniform, ich war doch im Krieg. Da gab es doch sowas gar nicht. Wie mein Name da auf die Karteikarten ist, das weiß kein Mensch.
Rolf Zick, der bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie bei öffentlichen Anlässen regelmäßig präsent war, auch Vorträge hielt, hat sich zurückgezogen. Seine Verdienste als Journalist und langjähriger Vorsitzender der Landespressekonferenz gelten als unbestritten. Wie er mit der Frage einer NSDAP-Mitgliedschaft umgeht, ruft aber diejenigen auf den Plan, die schon Zicks Umgang mit seinen Erfahrungen während des Nationalsozialismus kritisch gesehen haben. Dies sollte mitbedenken, wer das Buch des letzten Zeitzeugen Rolf Zick liest, das sich sehr gut eignet als Vorbereitung auf die Landtagswahlen in Niedersachsen im Oktober.
Der letzte Zeitzeuge heißt das Buch von Rolf Zick, ein halbes Jahrhundert hinter der landespolitischen Bühne, herausgegeben vom Presseclub Hannover. 424 Seiten sind im Olms Verlag erschienen, zum Preis von 19,80 Euro. Bastian Brandau hat das Buch besprochen. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. In Taiwan soll es eine neue Redewendung geben. Und die geht so: Die Ukraine von heute ist das Taiwan von morgen. Der Vergleich ist nicht aus der Luft gegriffen. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fragen sich manche in Taiwan, ob China sich daran ein Beispiel nehmen könnte. Schließlich begründet auch Peking seinen Anspruch auf Taiwan mit der Vorstellung historischer Einheit. Ganz so wie Wladimir Putin auch der Ukraine die staatliche Unabhängigkeit und Souveränität abspricht. Wie lebt es sich in einem Land, das es offiziell gar nicht gibt und wo man sich ständig bedroht fühlt von einem übermächtigen Nachbarn? Die Sinologin Alice Grünfelder hat darüber ein Buch geschrieben, freilich vor dem Ukraine-Krieg. Es heißt Wolken über Taiwan und Martin Tschechner hat es gelesen.
Ob man noch ein Haus bauen soll in diesen Zeiten? Die Frau aus Taiwan sagt nein. Die Zukunft ihrer Heimat vor der Küste der gewaltigen, lähmend überlegenen und schon über die bloße Existenz des kleinen Inselstaats vor Zorn schnaubenden Volksrepublik China sei einfach zu ungewiss. Also kein Haus bauen, keine Wohnung kaufen, nur stillhalten, warten, jeden Tag mit allem rechnen. Sie ist eine von vielen, vornehmlich Frauen, mit denen sich die Autorin Alice Grünfelder im Jahr 2020 während eines 6 Monate dauernden Aufenthalts in Taiwan über das Leben und den Alltag in einem Zustand permanenter Bedrohung unterhalten hat. Die Besucherin aus der Schweiz traf manche, die verzagt waren und sich danach sehnten, irgendwo anders ein neues Leben anfangen zu können, aber viele, zumal unter den Jüngeren, die nur mit einem Achselzucken quittierten, was sie als normale Naturgewalt erlebten. Erdbeben, Taifune, Sturmfluten und eben China.
Krieg? Die Zeiten sind vorbei. Wir konzentrieren uns in Taiwan auf die Arbeit, die Familie, die Kinder und darauf, im Alltag zu überleben und Geld zu verdienen, meint Kleiderverkäuferin Qi Jing, die Bedrohung mit einer kreisrunden Handbewegung wegwischt und mit einem Schluck bernsteinfarbenem Whisky runterspült.
Die Autorin kann nichts dafür, aber die Zeiten sind schlecht für ein Buch über Taiwan. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine steht der Inselstaat vor der Küste von China nun im Windschatten der Geopolitik. Und mehr denn je müssen die Menschen in Taiwan fürchten, dass die Weltmacht die Gelegenheit nutzt und sich im Handstreich einverleibt, was sie seit ihrer Gründung als abtrünnige Provinz bezeichnet und wie eine permanente Provokation behandelt. Alle Zusagen auf Beistand aber waren vor dem Hintergrund relativen Friedens gegeben worden. Die Sicherheitslage hat sich also dramatisch verschlechtert. Und streng genommen verlangt die neue Situation nach einem ganz anderen Genre und nach einem anderen Typus von Autoren. Solchen nämlich, die sachlich und aus großer Höhe analysieren, was passiert da gerade? Und wie kann Taiwan sich der Bedrohung noch entziehen? Was Grünfelder dagegen vorlegt, ist der Bericht einer Studienreisenden. Subjektiv, durchaus neugierig, aber in weiten Strecken gefühlig, sogar selbstverliebt.
Das warme Wetter trägt zu dieser Stimmung bei, weil ich es liebe, wenn am Ende des Tages der laue Wind in der Abenddämmerung über meine Arme streift, voll sinnlicher Vertrautheit. Seltsam, dass ich Erinnerung denke, sich aber kein Bild dazu einstellt. Es ist nur mehr eine Ahnung von etwas, was meinen Körper erbeben lässt.
Grünfelders Reisebericht ist aufgeteilt in kurze, bisweilen sehr kurze Kapitel und sortiert nach dem Alphabet von A, B, C wie Armut, Buchhandlung und Corona bis Z wie Zeichen. Dazwischen E wie Ehebruch, K wie Karaoke, W wie Wahrsager. Der Leser mag das originell finden oder auch ein bisschen aufdringlich. Es unterstreicht den subjektiven und eher verspielten Charakter dieser Sammlung von Impressionen. Für die Autoren sind es Schritte einer Annäherung. Zum Beispiel F wie Fahrradfahren.
Das Fahren mit dem Wind im Rücken ist ein leichtes. Hinauf auf den Damm, den Weg direkt am Fluss entlang. Der Wind braust in den Ohren, die Reiher im Schlick, die Reisfelder und Tempel, die Berge in Gewitterwolken versenkt. Ein Mann führt eine riesige Echse an der Leine spazieren. Leute füttern Tauben vor dem Guandu-Tempel. Ein Glucksen im Hals, ein Glück. Und 11 Kilometer nur bis zum Meer.
Worin also liegt das Verdienst von Wolken über Taiwan? Vielleicht genau in dem Versuch, hinter all den politischen Hoheitsgesten, den Drohungen und dem trotzigen Verharren so etwas zu finden wie ein verloren gegangenes, ein wirkliches China. Eine viel eher authentische Alternative zum ideologisch durchregulierten Leben auf dem Festland. Taiwan behauptet sich gegenüber der drückenden Übermacht als Insel der Demokratie, offen für die Werte moderner Gesellschaften, auch wenn die taiwanesischen Freunde der Autorin sich bisweilen schwer tun, mit der Ehe für alle, dem Konflikt zwischen den Generationen oder der Ersatzexistenz in den sozialen Netzwerken. Aber genau das gehört zum Wesen solcher Gesellschaften. Vielleicht tritt Alice Grünfelder gar zu selbstgewiss auf. Vielleicht beruft sie sich gar zu beiläufig auf literarische Vorbilder wie Marion Poschmann, Michel Foucault, Aristoteles und Hannah Arendt. Trotzdem ist in ihren Alltagsbegegnungen eine Kultur zu ahnen, die tiefes Vertrauen in ihre Wurzeln setzt, auch solche in der pazifischen Nachbarschaft, die jahrtausendealte Weisheiten pflegt bis hin zu Aberglauben und Magie und deren Mentalität geprägt ist vom Leben auf vulkanischem Boden. Völlig klar, dass man so etwas mit den Augen einer Fremden nur sehr oberflächlich erfassen kann.
Ein kritisches Fazit unseres Rezensenten Martin Schechner. Er besprach Alice Grünfelder, Wolken über Taiwan, Notizen aus einem bedrohten Land, erschienen im Rotpunkt Verlag, 264 Seiten, 28 Euro. Und 1928 schrieb der Soziologe Karl Mannheim einen Text über das Problem der Generationen. Seine These: Einschneidende Erlebnisse wie Kriege oder Revolutionen prägen Altersjahrgänge und führen zu ähnlichen Einstellungen. Diese Grundannahme ist später vielfach genutzt, erforscht und ausformuliert worden, etwa als Helmut Schelsky die skeptische Generation beschrieb. Auch die 68er wurden zum Forschungsobjekt. Heute reden wir von den Millennials. Man kann sicher darüber streiten, ob der Generationsbegriff taugt, ob er nicht zu pauschal über Milieus und andere Prägungen hinweggeht. Andererseits gibt es vielleicht so etwas wie ein gemeinsames Generationsgefühl. Damit hat sich die Schriftstellerin Nora Bosson beschäftigt, die ihre eigene Generation in Deutschland, die heute etwa 40-Jährigen, als still und angepasst beschreibt, aufgewachsen in Friedenszeiten, ohne Sorgen, von Wohlstand umgeben. Jetzt übernimmt diese Generation die politische Verantwortung und sieht sich großen Krisen gegenüber, vom Klimawandel über Corona bis hin zum Krieg in der Ukraine. Die Geschmeidigen heißt Bossons Buch und Philipp Lämmerich stellt es vor.
Irgendwie wird am Ende schon alles gut. Mit diesem Gefühl sei die Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen aufgewachsen, schreibt die Schriftstellerin Nora Bosson. Und irgendwie wurde ja auch immer alles gut, zumindest aus deutscher oder westdeutscher Perspektive. Auf Rezession folgte stets Hochkonjunktur, die Demokratie galt als Erfolgsmodell. Die Krisenherde der Welt waren geografisch und gedanklich weit weg.
Man zog sich sehr stark zurück in Privates, Privatistisches, große Ironie, legte sich über alles oder eine Melancholie. Jedenfalls zog man sich sehr auf das Ich oder vielleicht noch auf die Gruppe, die eine Party in Berlin-Mitte feiert, zurück. Ich würde tatsächlich dieser Generation vorwerfen, dass sie absolut träge und faul war, sich um politische Gedanken zu machen.
Aber dann passierten Dinge, die nicht mehr nur gut gingen.
Brexit, Trump, Klimakrise, Pandemie. Wir standen unvorbereitet vor den Ruinen unserer vertrauten Welt. Es war doch immer gut gegangen. Eben das hatte uns zu arrogant gemacht oder zu bequem, zu vorsichtig, zu selbstgerecht.
Nicht handeln, abwarten galt lange als erfolgsversprechend. Heute ist überall besonnenes, weitsichtiges, aber auch entschlossenes Handeln nötig, sollen Demokratie und Gesellschaft keinen Schaden nehmen. Können die das, die 40-Jährigen? Sind sie erwachsen geworden? Anders als die 68er vor und die jungen Klimaaktivisten nach ihnen, sind die Geschmeidigen weder laut noch forsch.
mir ging es schon auch darum, neben aller Kritik, die ich an meiner Generation habe, auch diese Stärken hervorzuheben. Weil ich doch glaube, dass sie eine Vermittlungsrolle haben kann, dass sie kompromissfähiger scheint als die jüngere Generation, gleichzeitig aber bestimmte Probleme nicht so wegnickt wie die Generation vor ihr. Und darin sehe ich eigentlich eine sehr große Chance.
Das Pragmatische, Verbindende, das Eintreten für Dialog, für einen neuen Politikstil. Vielleicht besteht die große Herausforderung dieser Generation auch gerade darin, die Polarisierung der Gesellschaft aufzuhalten.
Was so eine Demokratie halt auch braucht, sind Freunde. Und wenn sie die nicht mehr hat, dann steht es halt auch sehr wackelig um sie.
Ein Generationenporträt zu schreiben, ist ein Wagnis. Generation, das ist ja auch immer eine Konstruktion, eine Vereinfachung. Bosson hält sich deshalb auch nicht lange mit einem Psychogramm auf. Nüchtern analysiert sie den Status quo, skizziert aktuelle Herausforderungen an die Demokratie. Die Autorin verortet sich selbst inmitten der demokratischen Ereignisse, die uns umgeben. Es geht ihr darum, das politische Bewusstsein ihrer Generation zu schärfen, klarzustellen, Politik findet nicht nur im Abstrakten statt, sondern geht uns alle etwas an. Es geht ihr um das Konzept des Citoyen, des Staatsbürgers, der Rechte hat, aber auch eine Pflicht zur Mitbestimmung.
In den letzten 2 Jahren haben wir gelernt, dass die Schutzatmosphäre nicht ewig hält. Zu hoffen ist, dass wir in diesen Jahren auch jene Reife gewonnen haben, an der uns bislang noch mangelte. Sie ist nötig, denn den nächsten Übergang, den vom Wohlfahrtsstaat zum Innovationsstaat, dürfen wir nicht verschlafen. Wir müssen ihn gestalten.
Nach den Sternen greifen, das liegt den Geschmeidigen nicht. Gibt es für die heute 40-Jährigen trotzdem noch so etwas wie Utopien? Durchaus, meint Nora Bosson.
Sie klingen nur anders als die ideologischen Träume des 20. Jahrhunderts. Sie sind leiser, versuchen nicht, einen neuen Menschen zu schaffen, sondern dem Menschen, wie er ist, einen weniger engen und dennoch sicheren Raum zu geben. Und sie haben einen unschlagbaren Vorteil gegenüber den großen Utopien der Vergangenheit. Wenn sie Wirklichkeit werden, kippen sie nicht so leicht ins Totalitäre.
Die Geschmeidigen stehen heute an einem entscheidenden Punkt. Da ist sich Nora Bosson sicher. Entweder sie entscheiden sich weiterhin für Karriere, Konsum und den Versuch, nirgendwo anzuecken. Oder sie lernen, Haltung zu zeigen, eine charakterliche Tiefe zu entwickeln, einzutreten für das politische System, das ihnen so viel ermöglicht hat. Manchmal kommt Bossons Selbstverortung in den großen Linien der Demokratie etwas staatstragend daher, aber das soll auch so sein, im besten Sinne des Wortes, staatstragend, zum Mitmachen auffordernd. Gerade heute, wo die europäische Friedensordnung wieder auf dem Spiel steht, ein wichtiger Debattenbeitrag, ein Weckruf und lesenswert für all diejenigen, die immer noch zögern und zaudern.
Philipp Lämmerich war das über Nora Bosson, Die Geschmeidigen, Meine Generation und der neue Ernst des Lebens, verlegt bei Ullstein, 238 Seiten, kosten 19,99 Euro. Am kommenden Sonntag beginnt in Frankreich die Präsidentschaftswahl mit dem ersten Wahlgang. Amtsinhaber Emmanuel Macron liegt in den Umfragen vorn. Allerdings dürfte die rechtsextreme Marine Le Pen auf dem 2. Platz landen und mit Macron in die Stichwahl gehen. Auch in diesem Wahlkampf vertritt sie eine fremdenfeindliche Linie. Le Pen und ihre rechtspopulistische Partei werden traditionell allerdings ausgerechnet dort gewählt, wo kaum Migranten leben. Diesen Widerspruch hat der Demograf und Historiker Hervé Lebras akribisch dargelegt. In seinem neuesten Buch zeigt er diesen Zusammenhang auch für andere westeuropäische Länder. Le Grand Enfumage heißt sein Buch, zu Deutsch etwa Das große Täuschungsmanöver. Susanne Krause ist unsere Rezensentin.
Bei Veranstaltungen von Marine Le Pen dauert es zumeist nicht lange, bis der Saal den immer gleichen Schlachtruf anstimmt. On est chez nous, ungefähr, das ist unser Land. Die Rechtsextreme schürt Ängste. Migranten, eine Minderheit, könnten der Mehrheit, alteingesessenen Französinnen und Franzosen, fremde Alltagssitten und Gebräuche aufzwingen. Das große Täuschungsmanöver ist gelungen, wie Hervé Lebras im Vorwort seines Buchs darstellt.
Mehrere Jahre nacheinander eröffnete Marine Le Pen mit einer Kundgebung in Brachet, einem kleinen Dorf im Departement Haute-Marne, nach der Sommerpause die neue politische Saison. Jedes Mal kreiste ihre Rede um das Thema Migration. Sie wählte diesen Ort, weil der Front National, später dann Rassemblement National, hier immer fast jede Stimme erhält. 90,2% bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017, obwohl keiner der 62 Einwohner von Brachet Ausländer ist und es dort auf dem Land kaum Migranten gibt.
Ein Paradox, das über das strukturschwache Departement im Osten hinaus in ganz Frankreich zu beobachten ist, genau wie in den von Lebras untersuchten Ländern. Österreich, Spanien, der Schweiz, Italien, Deutschland, Großbritannien. Der Autor zeigt auf, die Karte der lokalen Wahlerfolge der Rechtsextremen überschneidet sich nicht mit jener der Orte mit namhaftem Migrantenanteil.
Migration und rechtspopulistischer Wahlerfolg gehorchen nicht derselben Logik. Migranten siedeln dort, wo sie ein Auskommen finden. Der populistische Urnengang folgt einer politischen Flugbahn.
Land für Land zeichnet Lebras die historische Entwicklung im Bereich Migration wie auch die der rechtspopulistischen Parteien nach. Trotz je eigener Wählerschaft zeigt ein Vergleich zwischen Frankreich und Österreich auch Gemeinsamkeiten auf. Hier und dort haben Populisten mit ihren anfangs liberalen Positionen ursprünglich Freiberufler und kleine Unternehmer im urbanen Raum angesprochen. Heute punkten sie bei Arbeitern in industriell verödeten Regionen, bei Angestellten, deren Jobs durch neue Technologien bedroht sind.
Im Gegensatz zu anderen Parteien passen rechtsextreme Populisten die Positionen an ihre Wähler an, um ihrer veränderten Wählerschaft zu folgen. Ein Slogan widersteht dem Wandel, die Stigmatisierung der Einwanderung.
Angesichts fluktuierender Parteiprogramme diene der Antimigrationskurs als ideologisches Rückgrat des rechtsextremen Populismus, als Wirbelsäule des Unterfangens, einen fast archaischen Nationalismus neu zu entfachen.
Der Populismus stützt sich notgedrungen auf die Fiktion eines homogenen Volks, eine Fiktion, die er in einer oftmals fantasierten Vergangenheit findet. Seien es die angeblich keltischen Vorfahren der Bevölkerung Padaniens, also Norditaliens, sei es die Fiktion des geeinten Spanien, Großbritannien, das Europa widersteht, der aus den Kantonen Uri, Schwyz, Zug, Glarus, Obwalden bestehenden ursprünglichen Schweiz, sei es die Fiktion einer französischen Identität.
Sehr empfänglich für die Botschaft sei ein Teil der Bevölkerung in Landstrichen, die als historische geografische Bruchstellen gelten. Beispiel Frankreich, im Mittelalter geprägt von zwei Landschaften, zwei Formen bäuerlicher Gesellschaft. Im Westen und Südwesten überwogen von Flurhecken geprägte Landschaften. Dort verteilte sich die Bevölkerung auf einzelne Höfe. Im restlichen Land, dem der weiten Felder, lebten die Menschen in Dörfern und Städten. Genau entlang der früheren Grenzlinie hat heute der Rassemblement National am meisten Zulauf. In Österreich wiederum kämen Naturgrenzen zum Tragen. In Bergregionen erhält die FPÖ weit mehr Stimmen als andernorts. In der Schweiz seien die historischen Innengrenzen bedeutsam. Erfolg hat die Schweizer Volkspartei vor allem im deutschsprachigen Landesteil. Das Kapitel zur Bundesrepublik hat Hervé Lebras mit »Die beiden Deutschlands« betitelt.
L'originalité de l'Allemagne par rapport aux autres pays, c'est qu'au fond, c'est le pays pour lequel La coupure géographique est la plus récente.
In Deutschland ist die historische geografische Bruchstelle viel jüngeren Datums als in den anderen untersuchten Ländern. Anfangs dachte ich, die Landkarte der AfD-Wahlerfolge könnte der aus den Anfängen der NSDAP gleichen. Doch da gibt es keinen Zusammenhang. So ging ich der Spur nach, ob die historische Spaltung in katholische und protestantische Regionen eine Rolle spiele. Betreffs der AfD war auch das Fehlanzeige. Die geografische Bruchstelle verläuft zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Klar kann man den Erfolg der Rechtspopulisten im Osten erklären. Sehr eigen aber ist, in Deutschland wird gewissermaßen die Vergangenheit vergessen, während überall sonst eine ältere Vergangenheit heraufbeschworen wird.
Et là, en Allemagne, c'est plutôt un passé assez récent qui s'est imposé contre des passés plus anciens.
Das große Täuschungsmanöver der Rechtspopulisten deckt Hervé Lebras auch dank zahlreicher Grafiken auf. Auch wenn der sehr methodische Stil des Geografen teils ermüdend wirkt, liefert das Buch eine gute Übersicht über die jeweilige Dynamik in den 7 Ländern. Das Schlusswort ist der mehr vom großen Austausch gewidmet, vom drohenden Bürgerkrieg. Eine Idee, die Identitäre von nationalistischen Denkern des frühen 20. Jahrhunderts übernommen und an Rechtspopulisten und Extremisten in ganz Europa weitergegeben haben. Strategien, die vielerorts mittlerweile angewendet werden und gegen die Regeln des gesunden Menschenverstands funktionieren. Sie zu offenbaren ist und bleibt eine der wichtigen Gegenstrategien.
Susanne Krause besprach Hervé Lebras, Le Grand Enfumage, zu Deutsch etwa das große Täuschungsmanöver. Das Buch ist auf Französisch erschienen im Verlag De Lobe. 168 Seiten sind in Deutschland für 17,90 Euro erhältlich. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nächste Woche stellen wir Ihnen unter anderem das neue Buch des Journalisten und Juristen Christian Bomarius über das deutsche Krisenjahr 1923 vor. Im Rausch des Aufruhrs lautet der Titel. Alle Beiträge von heute finden Sie zum Anhören in unserer DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.